Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch begeben wir uns heute auf einen musikalischen Streifzug mit Jochen Schäfsmeier, dem geschäftsführenden Intendanten der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, mit Entdeckungen in Opern, Oratorien, Konzerten und kammermusikalischen Begegnungen im Festivalprogramm.
Herr Schäfsmeier, auch wenn die Festspiele unter dem Motto Lorbeeren gebündelt sind, in dem Symposium, was ja auch Tradition hat, wird über die Faszination des anderen nachgedacht. Ein schöner Leitfaden, wenn man das Programm betrachtet und die verschiedenen faszinierenden Wege, die das auch musikalisch nimmt.
Faszination des anderen bedient ja auch immer so ein bisschen die Lust auf Neugier, die Lust auf was Neues kennenzulernen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur ein Merkmal dieser Festspiele sein soll, sondern grundsätzlich eigentlich das, was wir hier gerne anbieten wollen. Wir wollen in Göttingen was anbieten, was neu ist, was man vielleicht so im Jahr über nicht hören kann. Und dazu brauchen wir natürlich ein Publikum, das auch wirklich eine gewisse Faszination von anderem verspürt, neugierig ist und das besucht. Bei dem Symposium war es so, dass wir eigentlich, sagen wir mal, den ersten Versuch eines Festspielmottos aufgegriffen hatten. Wir fingen damit an, dass wir über Macht und Pracht gesprochen haben, was sich natürlich über Solomon und Tamerlano so ein bisschen anbietet. Pracht ist natürlich auch etwas, was bei Barockmusik eigentlich immer funktioniert. Es ist immer sehr prächtige Musik. Wir haben dann nur gemerkt, dass uns der Titel Macht und Pracht für die gesamten Festspiele etwas zu konkret wird, weil es doch sehr, sehr viele Programme gibt, die sich nicht so leicht unter so einem Motto subsumieren lassen.
Auswandern quasi, gucken, was ist anderswo los und nicht automatisch jetzt sich als prachtvoll generieren. Das sind eher so verborgene Schätze.
Genau. Man kann natürlich sagen, dass Barockmusik immer prächtig ist. Aber das natürlich als Leitmotiv für Festspiele durchzusetzen, ist natürlich etwas naheliegend, vielleicht auch etwas zu naheliegend, fast schon banal. Und es funktioniert auch nicht, sagen wir mal, wir haben so ein Konzert, da fing ich an zu stolpern. Wenn ich ein Konzert habe mit Nicolas McGeegan zu seinem 75. Geburtstag, dann kann ich natürlich noch sagen, das wird prächtig. Aber was das mit Macht zu tun hat, das hat nicht so ganz geklappt. Und von daher sind wir von dem Thema Macht und Pracht, was man bei dem Symposium natürlich sehr gut beobachten kann, umgegangen zu Lorbeeren.
Man hat in der Oper diese beiden unversöhnlichen Herrschertypen, da geht es nur um Macht, Hauen und Stechen.
Genau.
Und beim das Solomon, wird eben musikalisch Solomon, prachtvoll gewandelt.
Genau. Und beim Solomon ist es natürlich so, dass wir die weisen Herrscher haben. Also wir haben schon diese Nuancen in Festspielen, aber nicht so durchgehend. Und da wollten wir das Bild der Lorbeeren bemühen.
Spannend wird es ja dann, wenn man so ein bisschen um die Häuser wandert, sei es unter dem Motto Händel goes regional, auch unter dem Aspekt, was tut sich in keltischen musikalischen Traditionen oder William Byrd, wo es dann um Vogelgezwitscher geht, oder wie ist das, wenn man sich in geselligen Runden aufhält, auch wieder keltisch, dann ein Konzert im Pub. Was kommt da alles zusammen an Stimmungen, die dann musikalisch verarbeitet werden?
Ja, dazu muss man sagen, dass die Regionalkonzerte ja doch immer die Möglichkeit geben, etwas ganz Besonderes anzubieten. Und zwar liegt das daran, dass wir dort Spielorte haben, die so sehr mit der Region verbunden sind oder so besonders sind, wie sie es vielleicht in der Form in Göttingen nicht gibt. Also wenn man in die Region geht, wenn man zu den Regionalkonzerten geht, erlebt man was Neues. Auch da ist es wieder so die Faszination des anderen. Man erlebt etwas, was man hier vielleicht im Oberzentrum nicht so hat. Und dann habe ich die Programme so zusammengestellt, dass ich mir überlegt habe, was passt in welchen Raum. Wenn ich also, wie du sagst, das Keltische zum Thema mache, dann spreche ich da eine Zeit an, folkloristische Musik, die auf keltischer Musik basiert und die zu Händels Zeiten vielleicht so mehr auf Marktplätzen und in Pubs gespielt wird. Wenn ich das anbieten will, muss ich zu einem Ort gehen, der auch diese Atmosphäre ein bisschen unterstützt. Und da ist natürlich im PS-Speicher dieser kleinere Raum, der so ein bisschen so einen Bar-Charakter hat, dafür ganz geeignet. Oder wenn ich bei dem William Byrd Programm, was ja einen sakralen Rahmen hat mit der Messe für fünf und dazu die naturalistischen Einspielungen, die Zwischenspieleinsätze, dann ist es natürlich gut, einen sakralen Raum zu suchen, am besten in der Natur, also am besten nicht, sagen wir mal, mitten in einem urbanen Zentrum, sondern eben doch so, dass man rausfährt nach Friedland. Und so haben wir da geguckt, dass wir da so ein bisschen Kleinode in diese regionalen Perlen legen, wenn ich das mal so sagen darf.
Und immer auch unter dem Aspekt, wie lassen sich Händels Zeitgenossen einbinden in so ein musikalisches Unterwegssein?
Absolut. Also ich denke, dass da George und ich sehr einig sind, dass man Händel auch besser versteht, wenn man weiß, was passiert drumherum, was passiert vor und was passiert nachher. Also es ist bei uns so, dass natürlich jedes Konzert einen starken Händel-Bezug hat, aber es ist nicht so, dass wir nur ausschließlich Händel hören.
Es gibt ja sehr faszinierende Abstecher nach Bella Italia. Sei es musikalische Förderer wie Kardinal Otto Boni, der die musikalischen Highlights angelockt hat und auch gefördert hat.
Otto Boni war natürlich auch eine völlig schillernde Person. Ich meine, es war ja ein Kardinal, der schon unter dem Ruf stand, dass er nicht besonders moralfest war, sagen wir das mal so. Aber dass er ein großer Freund der Künste war. Und da hat er sehr, sehr viel investiert und hat auch sehr festliche Konzerte gemacht. Da trifft sich natürlich irgendwie wieder das Prachtvolle. Das ist das, wofür eigentlich Otto Boni stand. Da sind wir mit dem Ensemble Tranoi in der reformierten Kirche und auch da haben wir uns wieder den Raum ausgesucht, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses junge Ensemble, was im letzten Jahr beim Göttingen-Händel-Competition ja den Publikumspreis gewonnen hat, das wollen wir in einer Form präsentieren, wo man diese Nähe zu diesem frischen Ensemble spürt, wo man auch moderieren kann, wo man was erzählen kann. Und da ist natürlich die reformierte Kirche hier in Göttingen eigentlich ideal.
Aber wo Sie gerade die Händel-Competition ansprechen, da kommen ja auch jede Menge Ideen, Anregungen, wie man so einen barocken Kosmos nochmal anders verfeinern kann, weil die natürlich alle am Suchen und Forschen sind, jetzt nicht die Standards zu reproduzieren, sondern zu gucken, was für Extravaganzen brauchen wir, um uns durchzusetzen, auch auf dem Musikmarkt.
Absolut. Und ich meine, da merkt man auch, dass es natürlich auch eine Entwicklung in der Rezeption von Barockmusik gibt, von alter Musik gibt. Also wenn ich merke, mit was für einer, sagen wir mal, Leichtigkeit dann auch die Ensembles, die sich bei uns beim Wettbewerb vorstellen, auch mit Arrangements umgehen oder mit Querverbindungen zu zeitgenössischer Musik, zu Folkmusik oder sowas, das ist doch etwas, wo man merkt, dass sich nach dem, sagen wir mal, jahrelangen oder jahrzehntelangen sehr intensiven Quellenstudium und durch auch die Interpretationen von Musik, die sich direkt aus dem wissenschaftlichen Diskurs ergeben, dass wir da jetzt einen Schritt weitergegangen sind und damit spielerischer umgehen. Und das ist schon toll und da haben wir ja jetzt auch überlegt, dass wir den Schatz, der bei dem Wettbewerb so ein bisschen anfängt zu leuchten, dass wir den dann im Folgejahr auch bei uns präsentieren. Von daher haben wir gesagt, wir machen die reformierte Kirche auf für Ensembles, die im Vorjahr oder in einem der Vorjahre einen Preis gewonnen haben. Das ist vielleicht so ein bisschen die junge Bühne, die im Grunde genommen die Ideen von heute oder der Interpreten von heute, die gerade aus der Hochschule kommen, so ein bisschen vorstellen.
Es gibt ja auch einen Abend unter dem Motto Händels Playlist. Das ist auch nochmal ein Element, was damit reinspielt. Also seine, im besten Sinne, nicht nur Favoriten, sondern auch so dieser musikalische Erfahrungsschatz, sei es bei seinem Aufenthalt in Italien oder überhaupt bei seiner musikalischen Entwicklung, was auch in Deutschland so los war. Und das macht immer noch dazwischenfunkt oder Telemann, wer auch immer. Und dass sich da nochmal so Kreise öffnen.
Ja, also ich glaube, bei der Händel-Playlist ist es natürlich so, da wird eine Geschichte erzählt. Da wird die Geschichte erzählt, was für Musik gab es, als Händel aufgewachsen war, was war die Musik, die er vielleicht gehört hat und die ihn dann vielleicht auch später inspiriert hat. Das ist im Grunde genommen eine, sagen wir mal, so eine kleine Bestandsaufnahme dessen, was wurde gespielt, als er jung war. Und ob das jetzt historisch ganz so sauber ist, das weiß ich gar nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es zeigt ein wenig, dass man sagt, die Musik, die wir heute hören, die Musik von Händel, die wir hier feiern, entwickelt sich aus dem, was man bei Händels Playlist hört. Das ist die Musik, die man zu der Zeit gehört hat. Händel, das jetzt alles kannte, werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen, ist aber auch vielleicht völlig egal.
Da geht es eher darum, was kann man damit alles anstellen.
Genau.
Zum Beispiel Händel und Jazz. Einfach auch aus dem rhythmischen Klima. Also es swingt ja auch schon im Barock.
Das ist vielleicht gar nicht so ein anderer Ansatz als auch dieses Programm rund um Kardinal Otto Boni. es zeigt im Grunde genommen, dass Händel, ich meine, das ist eigentlich völlig klar, dass Händel nicht singulär irgendwo wie ein Satellit ohne äußere Einflüsse geschaffen hat, sondern dass er immer wieder auch beeinflusst wurde. Das eine Konzert mit Händels Playlist geht vielleicht ein bisschen in seine Kindheit, sagt, wo man herkommt. Das Otto Boni-Programm zeigt seine Zeit in Italien. Solomon zeigt ein Ergebnis seiner Arbeit in London. Also das kriegt man ja dann schon mit. Also man muss ja schon auch verstehen, dass ein Mensch im Grunde genommen auch in seinem Umfeld wirkt und nicht losgelöst von allen äußeren Einflüssen.
Und dass man doch nochmal einzelne Aspekte seiner, im besten Sinne musikalischen Biografie vertiefen kann, wie das zum Beispiel auch Nicholas McKeagan macht, der Händel mal wieder nach Italien reisen lässt und ihn zusammen mit Vivaldi ein großes musikalisches Fest plant.
Ja, das ist etwas, was mich sehr freut, was wir auch, glaube ich, gar nicht so geplant haben. Wir haben einen großen italienischen Schwerpunkt in diesem Jahr. Das hat sich so ergeben. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ich meine, die italienische Musik ist ja doch auch eine sehr lebhafte, auch eine sehr festliche Musik und auch eine sehr virtuose Musik. Und wir haben jetzt schon viele Programme, wo wir diesen Ausflug wirklich machen. Wir haben es auch beim Gala-Konzert, wo wir ein selten gespieltes Mandolinenkonzert von Vivaldi präsentieren oder ein Fagott-Konzert von Vivaldi präsentieren. La Foglia kommt wieder von Vivaldi. Wir haben dieses eine Programm mit Mayumi Hirasaki und Chris Beseudenhaut in der Aula, Viva il Caro Sassone, wo man im Grunde genommen diesen Aufruf, wo man auf Italienisch den Sachsen in Italien feiert und ein virtuoses Programm rund um Händel dann zusammengestrickt hat. Das hat sich so ein bisschen zufällig ergeben, aber es ist, finde ich, sehr schön. Also ich freue mich da sehr drauf.
War das auch ein Wunsch von Ann Hallenberg für das Gala-Programm, nicht nur mit Händel, sondern eben auch in Bella Italia nochmal zu flanieren?
Also ich glaube, von Ann Hallenberg kam natürlich die Idee, die italienischen Arien zu machen. Von daher ist das natürlich eine Vorgabe gewesen. Das Programm, was das Festspielorchester angeht, ist dann natürlich ein Programm, was in der Verantwortung von George Petru steht. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die beiden intensiv gesprochen haben und da niemand etwas programmiert hat, was der oder die andere nicht möchte.
Preziosen, über die sich beide verständigen zum einen und die sie auch beide genießen jetzt im Dialog.
Ja, man muss auch sagen, also ich meine, wir machen ja die Konzerte, um auch ein Erlebnis zu schaffen und eine Geschichte zu erzählen. Und wir machen nicht die Konzerte, um eine Vorlesung zu gestalten. Das heißt, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sagt, das passt musikalisch zusammen und vielleicht könnte man, um jetzt ganz streng musikwissenschaftlich einen Bezug herzustellen, auch etwas anderes nehmen. Aber auch das ist bei George Petru ja etwas, was wir auch an ihm lieben, ist, dass er Programme zusammenstellt, die erstmal musikalisch sehr gut zusammenpassen, sehr spektakulär sind und nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Diskurs folgen.
Das assoziative Element würde ich da ja nicht ausschließen. Genau. Wenn ich eine bestimmte Melodie oder Phrase höre, die mich an eine andere erinnert, die vielleicht eine ganz andere Form dann später annimmt, aber wo bestimmte emotionale Motive vielleicht auch miteinander zu kombinieren sind oder dieses Element des Feierns, Genießens besonders stark rüberkommt. Wenn du prachtvolles Szenario hat in einem symphonischen Stück und denkt, ja, der feiert mit oder die feiern auch mit und da können wir jetzt mal so richtig prachtvoll auftrumpfen und das genießen.
Ja, also, man merkt das ja auch. Also, dass es diese Assoziationen gibt, das ist unbestritten. Nur sie sind, was ich meine, sind halt nicht immer wissenschaftlicher Art. Wir merken das ja ganz besonders beim Jazzkonzert, wo wir ein Ensemble haben. Die ursprüngliche Verbindung war die Orgel. Ich wollte das Händel-Orgelkonzert haben auf der Hammond-Orgel mit einem Jazz-Ensemble. Und daraus hat sich dann etwas über Wassermusik etc. entwickelt. Und das hat ja keine historische Basis. Das ist etwas, wo wir sagen, da wird etwas gespielt, wo wir merken, das, was Händel komponiert, hat, kann auch im Jazz eine Relevanz haben. Und das wollen wir zeigen. So ist es auch bei den anderen Programmen natürlich. Also auch wenn wir das Gefühl haben, dass diese oder jene Arie oder dieses oder jenes Orchesterstück oder Ensemblestück besonders gut da reinpasst, dann gucken wir nicht in die Enzyklopädie.
Und im besten Sinne, Stichwort Wassermusik, dann die Segel setzen.
Genau.
Die Lunchkonzerte machen sie ja noch gar nicht so lange, aber das scheint auch ähnlich wie das umfangreiche Warm-up-Programm im Vorfeld der Festspiele eine besonders verführerische Wirkung zu haben. Also Künstlerarten Gespräch zu erleben und mit besonders schönen Kompositionen, die dann später im Konzert auch zu hören kriegen, wo man aber nochmal anders hellhörig wird.
Ja, diese Lunch-Konzerte haben sich toll entwickelt, das kann man wirklich sagen. Wir haben gemerkt, dass wir mehr und mehr ein steigendes, ein wachsendes Publikum da haben. Im letzten Jahr mussten wir teilweise auch Leute wieder zurückschicken, weil das schon voll war. Darum haben wir in diesem Jahr im Grunde genommen alle Lunch-Konzerte in die Johanneskirche gelegt. Zum einen, weil ich denke, als zentraler Ort ist es schön. Es ist auch als Kulturkirche etwas, was wir doch weiter befördern sollten gemeinsam, weil sie einfach wirklich so gut da liegt. Das heißt, man kann im Grunde genommen, wenn man zu einem Lunch-Konzert gehen will, in die Johanneskirche kommen, da wird man in der Regel etwas erleben. Und es ist tatsächlich so, dass man dort ja eine Möglichkeit hat, Künstler oder Künstlerinnen, Ensembles kennenzulernen, die man am Abend dann auf der Bühne erlebt, aber schon vorher etwas mehr mitbekommen haben. Es ist ein bisschen so ein vorgezogenes Meet the Artist oder so ein bisschen eine Erläuterung, was kann jetzt vielleicht ein bisschen besonders da sein. Wir stellen Ensembles vor, die vielleicht neu hier sind und die sagen, warum haben sie dieses oder jenes Programm für unsere Festspiele hier entworfen. Und das, glaube ich, ist ganz spannend für das Publikum in Göttingen. Und nachdem sich herumgesprochen hat, dass wir es machen, kommen die Leute auch gerne. Eines möchte ich da noch ganz gerne so ein bisschen hervorheben, weil das war noch nicht so ganz klar. Wir werden auch jetzt, dadurch, dass das in diesem Jahr jetzt ja auch gut funktioniert, wir werden ein Lunch-Konzert auch im Kunsthaus machen, den Publikumspreis oder das Ensemble, das den Publikumspreis bei der Göttingen Händel Competition gewonnen hat. Das werden wir dort vorstellen und das wird am Mittwoch, dem 21.05. sein. Das ist auch um 12.30 Uhr. Das ist vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Das war so ein bisschen das Kunsthaus, was ja auch im letzten Jahr so ein bisschen ja,
unter die Räder geraten ist.
Ja, oder ins Gespräch gekommen ist. Das ist natürlich ganz gut, wenn wir da zusammen jetzt auch dafür sorgen, dass das auch ein Ort der Kultur bleibt. Da können wir dieses kleine Lunch-Konzert so mit beitragen.
Das ist ja auch mit der Idee des Kunsthauses, dass man verschiedene künstlerische Bereiche miteinander
genau.
immer wieder ins Gespräch bringt und das einfach als Forum auch nutzt.
Genau.
Und warum soll nicht mal ein Händel-Ensemble da?
Genau, und das ist dann, man erlebt einerseits das Ensemble, was das Publikum beim Wettbewerb am spannendsten fand, die haben den Publikumspreis gekriegt und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für die vielen in Göttingen, die vielleicht über das Kunsthaus gelesen haben, aber noch nie da waren, sich mal anzuschauen, dass das vielleicht ein Anlass ist, mal reinzukommen.
Der musikalische Lockrufe.
Genau.
An den sich weitere Lockrufe anschließen. Es gibt den Kindertag, also nicht nur Händel for Kids mit dem rollenden George, der unterwegs ist und überall das ein oder andere Ständchen verkünden lässt und erzählt, wie das so ist als ja. Komponist unterwegs. Macht sich das inzwischen auch bemerkbar an der Resonanz, dass auf wirklich den ganz jungen Nachwuchs mal ein Schwerpunkt gesetzt wird?
Wir merken das schon. Ich meine, wir haben diesen Kindertag ja jetzt schon zum dritten oder vierten Mal so gemacht. Wir sind dieses Jahr auch damit in die Johanneskirche umgezogen, beziehungsweise rund um die Johanneskirche herum, weil wir so ein bisschen gemerkt haben, dass wir auch ein Publikum ansprechen wollen, was vielleicht einfach nur vorbeikommt. Beim Jungen Theater in der Bürgerstraße, da kommt ein Publikum hin, was davon weiß. Und das ist auch gut und das ist auch gut, dass wir die erreichen, aber es ist unser Ziel ja auch, Leute neugierig zu machen, die vielleicht so ein bisschen bei uns reinstolpern, die das vielleicht vorher gar nicht wussten, dass wenn sie jetzt einkaufen gehen und da ist etwas, dass sie da mal Händel erleben können. Und von daher glauben wir, dass auch mit dem Wechsel in die Innenstadt hinein, in die Fußgängerzone, dass wir da noch mehr Leute erreichen werden.
Ganz entscheidend ist das Open-Air-Element. Also wenn man Musik hört, wenn man vorüber wandert, flaniert oder mit Einkaufstüten sich abschleppt, es hat immer eine andere Wirkung als in einem Konzertraum. Also auch gerade auf Leute, die mit klassischer Musik im weitesten Sinne nicht viel am Hut haben und dann feststellen, ist ja ganz unterhaltsam oder ist swingt oder ist das oder ist es einfach eine schöne Melodie?
Genau, das nutzen wir da auch ein wenig. Die Blechbläser von St. Johannes haben jetzt ihr Turmblasen so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir unsere Zeit ein bisschen koordiniert haben. Auch sie wollen sich da programmatisch ein bisschen darauf einstellen, dass wir unten in der Kirche dann halt einen Kindertag haben. Wir haben einen Leierkastenmann, der quasi vom Gänseliesel zur Johanneskirche darauf aufmerksam macht, also der akustisch darauf aufmerksam macht, dass in der Johanneskirche was für unser junges Publikum ist. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Wenn das Wetter so ist wie heute, dann soll es mir da nicht bange.
Das ist ja das Problem bei Open-Air-Events. So gesehen wäre es natürlich schöner, wenn es mehr davon gäbe und die Innenstadt im weitesten Sinne musikalisch noch mehr ja. belebt werden könnte mit kleinen konzertanten Begegnungen.
Ja, wir probieren das jetzt mal. Ich meine, das ist natürlich bei öffentlichen Räumen auch immer so, dass es vielleicht auch manche gibt, die das vielleicht ein bisschen schwierig finden, wenn sie immer was hören. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das gut funktionieren wird. Wir sind da ganz froh und dann sehen wir mal, wie es läuft. Und wir sind in diesem Jahr, was mich sehr freut, auch wieder bei der Kinderuni. Das hatten wir ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht gemacht. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal. Also das ist uns schon wichtig, dass wir mit den Kindern was machen können und dass die auch merken, das, was wir anbieten oder was Händel anbietet, das ist eigentlich ganz spannend.
Aber darüber hinaus eben das auch für Erwachsene vielleicht mal zu intensivieren.
Wir kennen es ja alle von den Sachen, von denen wir vielleicht gar nicht so viel wissen, dass der Zugang über eine Kinderveranstaltung auch für Erwachsene sehr toll ist. Also ob das jetzt die Familienfassung ist, da sind ja viele auch Erwachsene mit ihren Kindern gerne dabei, weil sie merken, jetzt kriege ich mal die Oper in einer Weise erklärt, dass ich es auch gleich weiß. Wir sagen zwar Kindertag, aber irgendwo sind wir ja alle noch Kinder und können auch unabhängig vom Alter hin.
Das ist ja auch immer der besondere Lockruf bei der Familienfassung
natürlich
der Oper.
Ja.
Dass da die lieben Erwachsenen sitzen und einen Shortcut kriegen, der sie entzückt.
Und dann haben sie auch etwas, worüber sie beim abendlichen Opernbesuch auch reden können, weil sie haben es ja verstanden. Ich merke auch, wenn ich in Ausstellungen gehe oder sowas, manchmal ist die Kinderführung etwas für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, was ganz toll ist. Kann da ausdrücklich dazu ermuntern, sich da auch hinzusetzen, die Ruhe zu nehmen. Es wird auch für Erwachsene toll.
Manchmal ist der anschauliche Blick einfach faszinierender als der ganze akademische Background,
natürlich,
der dann aufgetürmt wird, so spannend er sein mag. Also dann geht es auch mehr um das unmittelbare Aufnehmen, Annehmen und
ja,
damit imaginieren.
Naja, und man muss ja auch sagen, wir wollen ja auch ein Publikum ansprechen oder wir glauben, dass wir auch für ein Publikum interessant sind, das nicht einen akademischen Background hat. Also Händel hat ja diese tolle Wirkung, dass seine Musik sich auch denen erschließt, die einfach nur unterhaltende Musik hören wollen. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, wenn wir jetzt Fußball gucken und die Champions League gucken, das wird am Anfang erstmal mit einer Melodie von Händel eröffnet. Also man merkt ja, das ist ja durchaus auch zeitgemäß und man muss es nicht akademisch einordnen, um Händels Musik genießen zu können.
Man kann mit dem Einzug der Königin von Saba einfach eine wunderbare Party eröffnen.
Absolut, ja.
Ja. So. Im Programmheft sind ja schon einige Menschen benannt, die ihre Händel-Favorites und andere Favorites nennen. Auch Extravaganzen, die jetzt mit dem Festival gar nichts zu tun haben.
Also meine Favoriten ist natürlich so ein bisschen auch, wie ich die Ensembles ausgesucht habe. Ich freue mich wahnsinnig über das Gala-Konzert und auf Ann Hallenberg. Ich habe mit Ann Hallenberg vor 10 Jahren in Stockholm eine H-Moll-Messe gemacht und das war so beeindruckend, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich sie wieder hören kann. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich richtig toll wird. Dann auch das Konzert Die Reise eines Gambisten in der Aula mit Hille Perl. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das Ensemble im Radio gehört, habe ihr eine SMS geschickt und gefragt, ob sie kommen will. Und dann hat das sofort geklappt und ich freue mich wirklich, dass sie da ist. Und auch das Abschlusskonzert in der Aula mit Viva El Caro Sassone. Ich glaube, das wird ein so begeisterndes Programm. Aber es ist schwierig, da was rauszunehmen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde weiterreden, aber bei den 3 Konzerten weiß ich, da sitze ich von Anfang bis Ende drin.
Dann wird ein musikalisches Fest gefeiert.
Genau.
Auf gutes Gelingen und danke fürs Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.